Ram 2024.
Updates. Tag 6.
Ja, unglaublich. Wir machen schon seit 6 Tagen diesen Podcast, aber viel unglaublicher ist, dass die seit 6 Tagen unterwegs sind und noch mindestens 2 Tage weiter unterwegs sein werden.
Ja, es wird sie mit 2 Tagen nicht ausgehen, so realistisch muss man sein. Es werden noch 3 Tage mindestens sein. Und das kann auch durchaus schwierig sein. Ich habe einmal die Angewohnheit gehabt, mitzurechnen und habe mich da halt einfach einmal verrechnet. Das war zwar noch ein bisschen später im Rennen, da habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt die letzte Schlafpause, der letzte Sonnenaufgang. Jetzt muss ich noch einmal durchbeißen und in der nächsten Nacht werden wir im Ziel sein. Und dann ist mir irgendwann bewusst worden, es ist noch 1 Tag länger. Da habe ich einfach einen Denkfehler gehabt und das hat mich ziemlich niedergeschmettert. Also da ist immer gut, wenn man einerseits zwar die schlechten Sachen vielleicht ausblendet, aber trotzdem muss man wie realistisch sein, weil mit falschen Infos umzugehen ist nicht einfach.
Ja, und wenn man sich das jetzt als eigenes, neues Rennen vorstellen würde, das jetzt startet, sind immer noch weit über 1000 Kilometer.
Ja, es ist für einen Jimmy Ron, der nach wie vor in Führung ist, sind es noch 850 Kilometer circa, Meilen. Und das ist jetzt schon noch eine richtig große Distanz. Also 1500 Kilometer circa noch zu fahren, je nachdem, wann man jetzt reinschaut auf den Tracker. Aber das ist ungefähr die Distanz. Und da reden wir jetzt vom Spitzenreiter, vom wahrscheinlich schnellsten Finisher. Und dementsprechend wird es noch 3-4 Tage vielleicht länger dauern für das hintere Feld.
Sie sind jetzt so in einem Bereich des Rennens, wo, wir haben gerade vorher im Off gesagt, puh, ganz schön fad. Ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen gemein und ungerecht, aber das ist so ein Abschnitt des Rennens, den habe ich 4-mal gesehen und ich habe so gut wie keine Erinnerung daran. Das ist irgendwie, verschwimmt da irgendwie alles zu arm. Später gibt es dann wieder ganz, ganz klare Timestations, wo man sich voll erinnern kann, wo man genau weiß, wo es gerade unterwegs sind. Aber das jetzt da, das ist so eine Passage, keine Ahnung.
Ja, es ist wirklich, jetzt kommt ein bisschen Routine rein, auch beim Zuschauen, weil die Platzierungen sind ziemlich unverändert, die Abstände sind irgendwie unverändert, die Landschaft ist, ja, da ändert sich nicht so viel, aber wir haben natürlich schon einige coole Geschichten, dass wir heute da spannende 20 Minuten zusammenbringen, aber wie du richtig sagst, der Bereich des Rennens ist einfach wirklich, das zirkt sich ein bisschen. Und ich habe da eine Aufnahme herausgesucht, die ist ziemlich lustig. Ich finde, das ist eine der lustigsten in meinem Archiv. Wir haben da in einem Jahr einmal die GoPro mitlaufen lassen. Ich glaube, wirklich 8 Tage durch und ich habe das dann irgendwann über Wochen hinweg einmal beim Training durchgeschaut und mir die lustigsten Passagen, die nicht mit Schimpfworten oder irgendwie beschämenden Ausdrücken voll waren, rausgesucht, den man nicht zensieren muss. Und das ist einer meiner Lieblingsausschnitte. Gespräch zwischen Teamchef Rainer und mir. Ich habe ein bisschen gejammert und habe dann mit einer recht blöden Pointe als Konter umgehen müssen.
Da wird eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du als erstes?
Die schlechte.
Das wird noch viel geschissener.
Und die gute?
Ja, zwischendurch wird es ein bisschen besser.
Geil.
Ja, klassisch. Klassischer Clip. Ich glaube, wer schon mal bei einem von deinen Vorträgen war, wird den Clip auch kennen.
Aber über das kann man noch ein bisschen reden, oder? Weil da kommt man jetzt auch in einer Phase, wo es körperlich jetzt halt und vor allem mental durch den Schlafentzug jetzt wirklich anstrengend wird. Das wird durch die Monotonie noch etwas deutlicher. Und wie es jetzt lustigerweise so formuliert worden ist, es wird noch viel schlimmer bis zum Ende, das ist tatsächlich so. Aber zwischendurch wird es auch ein bisschen besser. Also es wechseln jetzt sich jetzt diese Hoch- und Tiefphasen immer öfter ab. Du hast halt wirklich oft Phasen, wo du Schmerzen hast und am Rad fast einschlafst und nichts mehr essen, trinken kannst und es ist da übel. Und ein, zwei Stunden später ist es wieder wie weggeblasen und du hast eine absolute Hochphase, sitzt stark am Rad, hast einen guten Druck am Pedal und bist wieder irgendwie positiv im Kopf und lustig aufgelegt. Und diese Hochs und Tiefs werden intensiver und häufiger.
Und die Ausschläge werden extremer, weil man hat dann schon Hoch und Tiefs am Beginn des Rennens oder auf kürzeren Rennen oder selbst beim 24-Stunden-Rennen, aber so nach 6 Tagen, da werden die Hochs extrem hoch, auch wenn es die Crew dann nicht immer nachvollziehen kann, und die Tiefs werden richtig tief und da ist die Crew dann gefordert.
Kannst du dich noch erinnern, du hast mich einmal so, wir haben das glaube ich sicher schon einmal erzählt in unserer ersten Podcast-Staffel, auf den möchte ich jetzt auch nochmal hinweisen, wir haben die ersten 11 oder 12 Episoden Sitzfleisch von mittlerweile 4 Jahren veröffentlicht und es war ausschließlich über Race Across America, also wer jetzt erst so richtig auf den Geschmack kommt, da gibt es noch ein bisschen was zum Nachhören und da haben wir auch wirklich viele Details besprochen, aber einmal war es jetzt so, das war Schlafpause, Mississippi-Überquerung, kurz vor der Brücke. Und dann bin ich heute halt nicht so richtig gut munter gewesen und bin so auf der Ebene dahin gefahren. Und du hast mich dann mit einer extrem frechen Frage eigentlich wieder mal so richtig aufgerissen.
Ich weiß gar nicht, worauf du anspielst. Tatsächlich nicht.
Ich wollte sogar schon mal das irgendwie so ein bisschen als Slogan groß machen, aber dann haben wir uns darauf geeinigt, das ist gemein oder das ist irgendwie, weiß ich nicht, erniedrigend anderen gegenüber, die das Rennen als Projekt bezeichnen, weil wir immer gesagt haben, Alter, das ist kein Projekt.
Genau, und dann habe ich dich gefragt, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Also, es ist halt einfach gemein, wenn man da nach 6 Tagen am Radfahrer hinterherfährt und dann sagt, er eiert herum. Also es gibt natürlich Phasen, wo schon Druck am Pedal ist und man trotzdem nicht schnell ist, aber es gibt dann schon wirklich Phasen, wo man merkt, dass du nicht bewusst rausnimmst, aber schon so ein bisschen dich, also nicht mit 100% dahinter bist. Und genau dafür ist die Crew ja da. Und dann habe ich dich gefragt, ob wir ein Rennen fahren oder ein Projekt. Und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Also es gibt Leute, für das das RAM ein riesen finanzieller Aufwand und ein once in a lifetime. Und die fahren es dann wirklich als Projekt. Und da ist das Ziel finishen. Das ist nicht böse gemeint. Aber in dem Jahr, wo ich dir das gefragt habe, sind wir auf Sieg gefahren, bist du auf Sieg gefahren und da war das, glaube ich, das Richtige im richtigen Moment, um ein bisschen was aus dir rauszukitzeln.
Du, es ist für jeden ein Projekt oder ein Obenteuer oder ein Rennen und ich glaube, wir brauchen uns da jetzt nicht für irgendwas entschuldigen, das war einfach ein bisschen unser Running Gag und man hat dann halt innerhalb seines Teams einfach nach ein paar Tagen einfach an Schmäh und diverse Sprüche, die halt dann einfach die Runde machen und dann irgendwie die Moral einfach aufrechterhalten. Und wir haben ihm immer gesagt, es ist ein Rennen und kein Projekt und jetzt fahren wir es wie ein Rennen. Und das hat dann wirklich geholfen. Also bin dann in dem Moment wieder zu mir gekommen und habe gesagt, ja, stimmt, der Kraschitzer, der, ja, es ist tatsächlich ein Rennen und jetzt gebe ich mal Gas. Und warum das nämlich gerade dort so entscheidend war, es gibt ja diese Sonderwertung King of the Mountains und King of the Prairies. Das heißt, über das ganze Rennen verteilt gibt es 3 Abschnitte, die besonders viel Höhenmeter haben und 3 Abschnitte, die besonders flach sind. Und direkt nach dem Mississippi, ich glaube, es ist die Time Station Effingham oder Greenville, eine von den beiden. Die sind halt wirklich extrem flach und die zählen zu dieser Wertung dazu. Dann noch eine Time Station in Kansas, die noch Pratt. Und ich glaube, die Time Station 3 oder 2, ganz am Anfang in der Wüste. Und summiert werden diese drei Time Stations dann im Ziel quasi ausgewertet und wer dort die drei am schnellsten hat, wird King of the Prairies. Und genauso gibt es noch drei Bergetappen, die zusammengerechnet den King of the Mountains ergeben. Und auf diese Sonderwertung haben wir natürlich auch immer geschaut und dann habe ich gewusst, okay, König der Prärie wäre schon ein netter Zusatztitel.
Und wir haben uns da in einem Jahr, also in den ganz schnellen Jahren, also wo du wirklich auf Rekord gefahren bist, hat man das mitgenommen. Aber in einem Jahr, wo relativ früh klar war, es wird kein neuer Rekord, es wird nicht unter 8 Tagen. Und der Vorsprung auf dem zweiten war auch schon recht groß. Und dann haben wir es wirklich einmal versucht, diese Time Station, ich glaube auch, es war Effingham, da mal wirklich anzudrucken. Also vor der Time Station auf den Zeitfahrer gewechselt, der immer seltener zum Einsatz kommt gegen Ende hin des Rennens. Also wegen der Sitzposition, wegen dem schwierigen Zugriff zu den Trinkflaschen und auch ein bisschen auch wegen der Sicherheit. Vorher auf den Zeitfahrer gewechselt, die Scheibe montiert und dann richtig diese Time Station Vollgas attackiert mit Riesenmotivation und das ist ein Rennen und da holen wir jetzt alles raus. Aber du hast auf der folgenden Time Station dafür richtig gebüßt. Also im Schnitt war es sicher langsamer, aber in dem Moment war es einfach so schon ein Motivationsboost, das zu versuchen und das jetzt wieder mal richtig schnell zu fahren, sich das vorzunehmen, aber das hat ordentlich Körner gekostet.
Aber trotzdem ist es echt wichtig und das war zum Beispiel einer dieser Tricks, Zwischenziele zu haben und nicht zu lang vorauszudenken und nicht verzweifelt sein, dass es jetzt immer noch 1500 Kilometer sind, sondern dass man sagt, hey, nächstes Ziel ist die nächste Stadt oder die nächste Time Station und bis dorthin denkt man und auf das fokussiert man sich und nicht weiter, weil zu denken, dass nur 3 oder 4 Tage zu fahren sind, das ist halt echt wirklich kaum sehr frustrierend sein. Insofern würde ich es jetzt genauso gleich machen wieder. Volle Attacke auf den King of the Prairies und danach jammern und leiden wie ein Hund.
Ja, also um jetzt auch für unsere Hörer und Hörerinnen, dass sie auch am Ball bleiben, diese Mittelphase, da wo so ein bisschen gefühlt die Luft draußen ist, die ist dann recht schnell vorbei und ich denke, dass wir morgen dann schon in den Appalachen sein werden und da nimmt das Rennen wieder einen ganz anderen Charakter an und da werden wir uns dann auch wieder an sehr viele Time Stations erinnern können.
Ja, zumindest so die Hügel werden immer deutlicher, bis wir wirklich in den Appalachen sein werden, wird es wahrscheinlich 2 Tage dauern oder 1,5. Aber ja, es wird definitiv wieder spannender und ich habe schon noch eine Geschichte, die mir auch noch eingefallen ist. Ich bin jetzt nämlich vor ein paar Tagen gefragt worden, ob der Dominik Meierhofer nach wie vor auf Platz 3, ob der nicht dort vor einigen Jahren so einen schweren Unfall gehabt hat nach der Mississippi-Brücke und dann ist mir bewusst worden, dass der Thomas Mauerhofer, der nämlich diesen Unfall damals hatte, anscheinend aufgrund des ähnlichen Nachnamens verwechselt wurde. Und das war halt wirklich, wenn du dich erinnern kannst, oder ich weiß nicht, ob du zu der Zeit gerade Pause gehabt hast oder dabei warst, aber die Nachricht ist dann halt quasi kommuniziert worden, dass der Thomas Mauerhofer, steirischer Radkollege, einen sehr schweren Unfall hatte. Er ist bei Grün in eine Ampel gefahren und ein Fahrzeug, das, ich glaube, entgegengekommen ist oder links abgebogen ist oder von der Seite gekommen ist, eigentlich rote Ampel hatte, das aber übersehen hat. Es war in der Nacht und der Thomas halt erwischt wurde. Und dann hat er wirklich Halswirbelverletzungen gehabt und ist super versorgt worden. Es ist gut ausgeheilt, aber es hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Und
das Dramatische für uns war, prinzipiell die Kommunikation von allen Beteiligten, auch vom RAM, von der Organisation, war sehr gut. Aber im ersten Statement hat es geheißen, er hat sich der Neck gebroken. Also broke his neck ist gestanden. Und das war schon, das Wording war schon brutal dramatisch. Jetzt auch für einen Nicht-Native-Speaker war das echt, hat man nicht so recht gewusst, was fangen wir jetzt damit an mit dieser Info. Also er hat sich den Hals gebrochen, den Nacken gebrochen. Kann man das überleben? Hat er das überlebt? Zum Glück ist alles gut gegangen und es ist dann auch relativ schnell dann Entwarnung gekommen und das ist dann immer so heikel auch fürs Team, das dem Rennfahrer vor dir am Radl zu kommunizieren. Was kommunizierst du und wie kommunizierst du es? Das ist natürlich von Athlet zu Athletin unterschiedlich, aber sollte man sich vielleicht fast vorher überlegen, wie man mit sowas umgeht.
Ich glaube, dass ich damals die Nachricht nicht in vollem Ausmaß mitbekommen habe. Also ich habe zu mir sicher nur gesagt, dass der Thomas einen Sturz gehabt hat und dass er ausgeschieden ist, aber nicht, wie welches Ausmaß das Ganze gehabt hat. Weil wenn ich dann selber am Radl sitze, mache ich mir Sorgen und bekomme Angst und hoffentlich passiert nicht uns auch was und so weiter. Also gut, dass die Geschichte so ausgegangen ist, aber es zeigt einfach, dass gerade am Ende, auch wenn man selbst gut am Radl sitzt und fokussiert ist, es kann einfach deswegen am Ende des Rennens öfters etwas passieren, theoretisch, weil der Verkehr einfach wieder stärker wird und man kommt in dichter besiedeltes Gebiet. Insofern hoffen wir natürlich, dass alle sicher durchkommen und ich möchte auch noch sagen, dass kaum noch DNFs gibt, also die Quote an Personen, die aussteigen haben müssen, bisher ist recht niedrig.
Ja, es ist aber irgendwie so, dass kann das jetzt nicht untermauern, da müssen wir fast den Sevi fragen, aber so vom Gefühl her, entweder wird aufgeben in den ersten zwei Tagen oder ganz am Schluss hin, so in dem Bereich, wo wir jetzt sind. Also außer du hast einen Unfall wie der Thomas damals, sind die DNFs eher selten.
Ja, und wir haben bis jetzt erst drei DNFs und alle drei waren vor Timestation 10. Also genauso wie du sagst, das waren die ersten beiden Tage. Und seitdem sind alle im wahrsten Sinne des Wortes über den Berg, nämlich auch über die Rockies. Und die Wüste und die Rocky Mountains sind aufgrund der Temperaturunterschiede, der Höhenunterschiede, der Belastung für den Körper, für die Lunge einfach das Kritischste. Und wenn man mal über die Hälfte ist, passiert meistens gesundheitlich nicht mehr viel. Außer, was oft vorkommt, sind dann so, Abnutzungserscheinungen, also Sitzprobleme, offener Hintern, Schirmer Snack, wenn die Nackenmuskulatur nachlässt und man den Kopf nicht mehr oben halten kann. Das kann natürlich noch kommen, aber das sind meistens Dinge, die irgendwie zu managen sind und die nicht unbedingt der Aufgabegrund sind, wo man, wenn man gute medizinische Betreuung mit dabei hat, vielleicht doch noch auch mit diesem Problem durchkommen kann.
Ja, wir haben gestern gesagt, also die Top 3 haben sich ein bisschen entzerrt und dafür ist der Kampf zwischen David Hasey und Alan Jefferson voll entbrannt. Der hat sich, Stand jetzt, auch ein bisschen entzerrt. Also das sind jetzt zwei Tage wirklich parallel nebeneinander innerhalb von einer Meile nebenher gefahren. Aber jetzt scheint es, als hätte David Hasey jetzt einmal 15 Meilen Vorsprung.
Ja, und vorne an der Spitze ist es nach wie vor gleich. Die beiden Österreicher, Lukas Kaufmann auf Platz 2 mit ungefähr 50 Meilen, also 80 Kilometer Rückstand und nochmal 60 Meilen circa dahinter, also so um die 100 Kilometer ist der Dominik Meierhofer und die Frage wird jetzt nicht sein, wer attackiert und wer beschleunigt jetzt, sondern wer hält das Tempo konstant und das haben wir gestern auch schon gesagt, also die unterschiedlichen Schlafstrategien werden auch eine Rolle spielen und wir werden sehen, was dann spätestens in den Appalachen nochmal sich an dem Ganzen ändert.
Es scheint so, ganz kurz, dass der Jimmy Ron und der Lukas Kaufmann, die haben jetzt wirklich in den letzten 50 Stunden, wenn ich das jetzt da richtig sehe auf meiner Tabelle, ihre Schlafpausen ziemlich parallel immer gestaltet. Also das ist jetzt natürlich der Vorteil des, der vorne ist, der kann sich die Schlafpausen, da kann sie einfach am hinteren richten. Wenn der sieht, der Lukas macht eine Schlafpause, dann kann er sie ebenfalls hinlegen. Und der Lukas Kaufmann könnte ihn jetzt nur unter Druck setzen, wenn er weniger schlaft. Aber nachdem beide mit einer Strategie unterwegs sind, die sehr wenig Schlaf beinhaltet, wird es schwierig für den Lukas da jetzt noch richtig Druck aufzubauen.
Schwierig ist es generell, das Rennen zu fahren und das Rennen zu finishen, und noch schwieriger ist es, das Rennen zu gewinnen. Aber ich denke, es ist noch einiges möglich, und wer es so weit geschafft hat, kann es auch ganz nach vorne schaffen und zumindest es bis zur Ziellinie schaffen. Ja, und ich habe gestern eine Instagram-Story gepostet und aufgerufen oder einfach angeboten, wer Fragen hat, bitte gerne durchschicken, und wir können dann auch einmal Fragen zum Ram beantworten. Das Ganze möchte ich nochmal wiederholen, also ganz gern auch an sitzfleisch@christophstrasser.at, wenn ihr Fragen habt. Wir werden das dann in den nächsten Tagen immer wieder mal besprechen. Ich möchte jetzt aber trotzdem zwei, drei Fragen aufgreifen, die bereits gekommen sind. Und zwar, wie schaut es aus mit Rücken- und Nacken- und Schulterschmerzen, also so mit Oberkörper? Da muss ich sagen, das ist sicher sehr individuell. Wenn etwas an der Sitzposition nicht passt, ich habe zum Beispiel immer nach 5 Stunden ganz schlimm Rückenweh gehabt. Aber das war nach 10 Stunden wieder weg, und dann ist es eigentlich bis zum Ende gut geblieben. Und das ist ein bisschen schwer zu erklären. Ich kann es gar nicht erklären, warum das so war, aber es war tatsächlich bei mir nie ein ganz großes Thema, glücklicherweise. Und ist auch, wenn man redet mit den anderen, meistens beim Ram nicht so das große Thema, weil man eben ein bisschen komfortabler am Radl oben sitzt. Und zum Beispiel die ganz aerodynamische Sitzposition, wie es der Dominik Meierhofer hat, die können auch nicht viele aushalten. Und ich schätze mal, dass das für ihn super gut passt. Aber das ist jetzt sehr individuell. Aber wichtig ist, Rückenschmerzen zu vermeiden, weil wenn man es einmal wirklich noch 6-7 Tagen stark hat, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr viel besser.
Was da reinspielt, vielleicht ganz kurz erklären. Du hast das jetzt angerissen. Schirmer Snack. Kennt vielleicht nicht jeder. Ich erkläre es ganz kurz. Das ist so ein Zustand, der wurde das erste Mal beim Ram festgestellt. Da versagt die komplette Nackenmuskulatur und man kann seinen Kopf nicht mehr hochhalten. Also der sackt dann einfach Kinn auf die Brust und die Muskeln schaffen es nicht mehr, den Kopf hochzuhalten. Ist soweit bekannt, und ich bin kein Arzt, aber medizinisch eigentlich unbedenklich, aber verkehrssicherheitstechnisch sehr bedenklich, weil man nicht mehr die Straße sieht. Und da gibt es unterschiedlichste Strategien. Also jemand wie du, der das RAM studiert hat, der hat schon bei seiner ersten Teilnahme eine spezielle Halskrause dabei, um im Fall eines Schirmer Snacks weiterzufahren. Und andere, die von dem Zustand eher überrascht werden, die bauen sie dann aus Duct Tape und am Fahrradträger für den Kofferraumdeckel irgendeine Stütze, mit der es den Helm zum Rücken tapen, um dann weiterfahren zu können.
Die lustigste Schirmer-Snack-Stütze habe ich mal gesehen, das war eine Dose Pringles-Chips auf dem Vorbau irgendwie geklebt und den Kopf aufgestützt. Dann haben wir noch eine Frage, ob das RAM theoretisch in die andere Richtung einfacher wäre oder warum es das nicht gibt, beziehungsweise ob das letzte Drittel des Rennens leichter wäre. wenn man es umdreht. Und ich muss sagen, keine Ahnung, habe mich selbst schon öfters gefragt. Es gäbe wahrscheinlich ein paar wenige Menschen, die das beantworten können, wie zum Beispiel der Lon Haldeman. Ist es einmal in beide Richtungen gefahren. Immer sagen, nur von meiner Fantasie her stelle ich es mir brutal vor, am Ende durch die Wüste zu fahren. Es ist tendenziell jetzt eher Rückenwind. In die Gegenrichtung wäre es tendenziell noch mehr Gegenwind. Aber in Wirklichkeit muss ich sagen, keine Ahnung. Die Appalachen sind jetzt auch am Ende sehr, sehr brutal und im frischen Zustand sicher einfacher zu fahren. Aber was die Gründe sind und warum sie das noch nie umgedreht haben, ich weiß es nicht.
Ich natürlich auch nicht.
Und dann ist noch was gefragt worden zur Verpflegung. Täglicher Kalorienbedarf eines Betreuers möchte der Stefan wissen und der Mike möchte wissen, wie sich der körperliche Zustand vom Flo bei seiner RAM-Teilnahme im Team entwickelt hat.
Ja, das ist natürlich gemein. Das klingt fast so, als hätten da zwei Insider diese Fragen gestellt. Also meine erste RAM-Teilnahme war ganz, ganz schlimm. Das war 2015. Ich war also halt 10 Jahre jünger als jetzt und war total motiviert. Und ich bin ja so süßen Speisen nicht ganz abgeneigt. Und ich habe in den 10 Tagen RAM 4,5-5 Kilo zugenommen, weil ich halt einerseits nicht genau gewusst habe, was da in den amerikanischen Sachen so drinnen ist, dass da wirklich überall Zucker ist. Also du musst schon explizit draufstehen, dass kein Zucker drin ist. Selbst die in den Sellerie-Stangen, in dem Dip ist unglaublich viel Zucker drin. Bei den anderen Teilnehmern habe ich dann sehr viel mehr geschaut und da haben wir auch als Team gemeinsam mehr geschaut und da war das Gewicht konstant. Aber man darf nicht vergessen, man sitzt 12 Stunden in einem Auto und fährt mit 20 km/h am Radfahrer hinterher und wenn da eine Packung Chips offen ist, dann greift man rein und deswegen gibt es keine Packung Chips mehr
im Basecamp. Ich glaube, ich habe niemals dich gesehen, ohne dass du nicht irgendwie kaust. Du hast permanent den Mund voll gehabt. Aber um aus der lustigen Anekdote noch was Ernstes rauszuholen, es ist wirklich wichtig, dass die Betreuer gut drauf sind, ausgeschlafen sind, von vornherein eine gute Pausenstrategie haben und konzentriert bleiben bis am Ende, weil es passieren auch oft sehr viele Fehler, wenn die Betreuer dann müde werden und mitunter damit zusammenhängt auch die Ernährung, weil wenn du jetzt irgendwie 6-7 Tage nur Junkfood reinstopfst und Zucker, dann hast du auch permanent irgendwie so einen, weiß ich nicht, einmal einen Zuckerschock, dann wirst euphorisch und komplett irre und eine halbe Stunde später kommt der Einbruch und du wirst müde. Also es lohnt sich auch im Team auf sich aufzupassen und gesund und konstant und gleichmäßig zu essen und zu schlafen, damit man am Ende halt noch ja, den Radlfahrer da gut durchbringt.
Man darf nicht vergessen, es sind 12 Personen, die auf engstem Raum, und das ist nicht nur so dahergesagt, ein Pacecar ist ein normaler PKW und das Wohnmobil ist zwar ein bisschen größer, aber 12 Personen befinden sich 8-9 Tagen in einem PKW und in einem Wohnmobil. Das Ganze bewegt sich ständig und man hat sehr wenig Schlaf und das ist natürlich prädestiniert dafür, dass es da auch interne Streitereien gibt und die gilt es möglichst zu vermeiden und ein Weg, das zu vermeiden ist, indem man auch gut und im besten Fall sogar gesund verpflegt und versorgt ist als Crew.
Abschlussfrage, ob man eventuell Tipps haben, wie man beim Dotwatchen nicht in ein Burnout kommt, weil es gerade so eng hergeht. Ich muss sagen, ich bin auch froh über Tipps. Mir geht es ganz schlecht, ich schlafe wenig, ich bin immer nervös, ich muss permanent schauen, was los ist und ich bin auch kurz davor. Also ich kann keinen Tipp geben, hätte aber auch gern welche.
Ja, mein Tipp, aber es weiß ja niemand, wer mein Arbeitgeber ist, deswegen sich einen Job suchen, wo man das ganz bequem in der Arbeitszeit machen kann und einen Job suchen, der nicht ins Burnout führt, dann kann man das ganz gut verbinden.
Deswegen, übrigens,
deswegen bin ich am Wochenende nicht so.
Fußballturnier. Es gibt jetzt hier so ein Fußballturnier, da kann man ein bisschen abwechseln, wenn man mal eine kurze Rampause einlegen muss. So für 90 Minuten werden da Höchstleistungen geboten und dann kann man wieder zurückschauen zum Ram.
Ja, oder umgekehrt, wenn man an das England-Spiel gestern denkt, am Second Screen ein bisschen dort watchen.
Wir werden morgen weitermachen, wir haben noch einige Fragen bekommen. Ich habe noch einige Geschichten überlegt, ich habe mir ganz viele Sachen jetzt schon irgendwie überlegt zum Thema Schlafentzug, wie sich das entwickelt, mit wie wenig Schlaf es geht, wie wenig Schlaf sinnvoll ist und was so vielleicht ein paar unterhaltsame Geschichten sind, wenn das Gehirn dann einmal kurz aussetzt, was man da alles erlebt oder sich einbildet. Also die nächsten Tage werden sicher noch spannend, natürlich im Rennen und hoffentlich auch mit unseren Beiträgen, die wir da jeden Tag versuchen aufzunehmen. Wir hören uns morgen.
Bis morgen. Podcast-Werkstatt.